Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es ist eigenartig. Die Buchbranche verkauft weniger Bücher, das schon seit einigen Jahren. Aber bei der Buchmesse in Leipzig war der Andrang so groß wie noch nie. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Das werden wir uns gleich mal genauer anschauen hier in der Lesart. Wer war da auf der Buchmesse? Für welche Autorinnen? Wo gab es die längsten Schlangen? Und worüber wurde vor allem diskutiert? Es war gerade Thema in unseren Nachrichten. Fast 300.000 Menschen waren bei der Leipziger Buchmesse in den vergangenen 4 Tagen. So viele wie noch nie. Und 2 besonders ausdauernde Messebesucher habe ich jetzt hier bei mir im Studio. Die waren von der Eröffnung bis gestern dabei, nämlich Stefanie von Oppen und Nils Schniederjan aus unserer Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Seid beide willkommen. Hallo.
Hi. Guten Morgen.
Wie sieht's aus jetzt so körperlich erstmal? Sind so die Seiten wund vom Durchdrängen durch die vollen Hallen bei euch?
Ganz glatt geschmiegt von den sanften Lesern.
Ach so. Ich habe eher völlig platte Füße, weil ich so viel rumgerannt bin. Diese Entfernungen sind selbst auf der Leipziger Buchmesse, ich dachte immer, die Frankfurter Buchmesse ist schlimm, aber diesmal erschien es mir auf der Leipziger auch ganz schlimm. Aber dieses Gedränge, das hat auch echt dazu geführt, dass man manchmal eine halbe Stunde irgendwohin zu spät gekommen ist. Also es war wirklich auch die Messe des Verpassens, weil man einfach nicht durchgekommen ist.
Ich habe auch gehört, dass der Gastredner für die Eröffnung des Ukraine-Stands einfach nicht durchgekommen ist und die Eröffnung ohne ihn stattfinden musste. Ich war selbst dabei bei der Eröffnung der ganzen Messe am Mittwochabend, ihr beide auch. Und am Donnerstagvormittag haben wir dann unsere erste Live-Lesart von der Buchmesse gemacht hier im Deutschlandfunk Kultur. Diese Eröffnung, die hatte ja dieses Jahr eine ganz andere Dringlichkeit als in anderen Jahren. So habe ich es wahrgenommen. Wenn da über Demokratie geredet wurde, waren es halt nicht die typischen Sonntagsreden, sondern bei der Bedrohung unserer Demokratie gerade hatte das was ganz Überzeugendes und Eindringliches. Dann war der Preisträger, Preis der Leipziger Buchmesse zur europäischen Verständigung, ging ja an Aljad Bacharewitsch. Der war so überzeugend, weil er eben von seinen konkreten Erfahrungen mit Autokratie in Belarus, wo er herkommt, ursprünglich erzählt hat. Diese Dringlichkeit, hat sich das denn durchgezogen durch die ganze Messe?
Mir wäre es jetzt erstmal wichtig, noch einmal ganz kurz auf Aljad Bacharewitsch zurückzukommen, der wirklich, wie du gerade schon sagtest, eine unglaublich beeindruckende Rede gehalten hat, die auch noch sehr lange nachgeklungen hat. Und einfach so zum Einstieg sollten wir mal hören, was er da unter anderem gesagt hat.
In meinem Roman gibt es keine Aufrufe zur Machtergreifung und zur Revolution. Da gibt es weder politische Agitation noch oppositionelle Propaganda. Alles, was es da gibt, ist Literatur. Literatur, die niemandem dient, weil sie immer ein individueller Akt der puren Freiheit ist. Mehr noch, sie ist die einzige gewaltfreie Form der Freiheit.
Dass dieses Thema, die Freiheit, ist natürlich für die Osteuropäer so dringlich, wie du das auch gerade schon betont hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt wirklich völlig verschreckt und entsetzt auf den Westen gucken, wie der eben gerade diese wunderbare Freiheit, also zumindest in einigen Ländern, die durch die Demokratie ermöglicht wurde, durch die Systeme, durch die erkämpft worden ist, wie die gerade dabei sind, wirklich aufzugeben. Natürlich ganz vorne an Trump, dessen Name übrigens häufiger genannt wurde, zum Beispiel auch bei dieser Eröffnungsfeier, als der Name von Putin. Auf jeden Fall war das wirklich ein Thema, das sich durchgezogen hat und ganz besonders in der Halle, wo die vielen Osteuropäer waren, die das einfach doch immer noch mehr betrifft.
Ja, mein Eindruck war auch, dass es sich ein bisschen verschoben hat, die Frage, wer bedroht denn eigentlich die Demokratie, während das ja in den vergangenen Jahren oft dann auch in unserem Land eher die Rechten waren, vor denen man dann gewarnt hat und davor, dass die auch über Literatur versuchen, die Demokratie anzugreifen, schien mir das in diesem Jahr dann doch irgendwie stärker darauf ausgerichtet zu sein, dass die Bedrohung von außen kommt. Also sowohl über Trump, der jetzt Europa im Stich lässt, auch sicherheitspolitisch im Stich lässt, als auch eben mit dem Blick auf Putin, auf Russland, dass das sozusagen die großen Gefahren für unsere Demokratie sind. Und entsprechend selbstbewusst ist man dann auch aufgetreten, dass wir als Deutschland sozusagen uns jetzt dagegen verteidigen und dass da auch die Buchbranche und sozusagen die Literatur bei helfen soll, die Freiheit zu definieren gegen diese äußeren Bedrohungen.
Apropos nochmal zur Literatur und auch Osteuropa. Auf der Buchmesse war die Ukraine sehr, sehr stark wieder vertreten. Also das ist jetzt wirklich seit Beginn des Krieges kommen die da mit einem unglaublich eindrucksvollen Programm. Und auch diesmal war das so. Und da gab es zum Beispiel eine Veranstaltung mit 4 Dichterinnen, die darauf verwiesen, dass die Dichtung, dass die Poesie sozusagen das ist, was im Moment in der Ukraine an Literatur ihnen am allerwichtigsten ist. Und es erfreut sich auch einem riesigen Interesse. Und da gab es eine Regisseurin, Irina Chilik, die ein Gedicht, die auch Gedichte vorgelesen hat und zum Thema Gedichte Folgendes gesagt hat.
Poetry today in Ukraine is a queen of all the genres and I really feel so, because it has very magic power to reflect and to conserve the emotions of us.
Ja, sie sagt da, dass die Poesie wirklich die Königin der Literatur im Moment ist, weil es eben eine wunderbare Möglichkeit ist, die Emotionen einzufangen.
Ich muss gerade noch mal überlegen, du hast gerade gesagt, Nils, die Bedrohung von rechts war jetzt gar nicht so sehr das Thema. Ein großes Thema bei den Buchmessen in den letzten Jahren waren ja die Präsenz rechter Verlage auf den Messen. Da gab es große Protestaktionen zum Teil und viel Aufregung. Die sind jetzt gar nicht mehr vertreten gewesen auf der Leipziger Buchmesse, oder?
Genau, also ich habe das auch schon über die Frankfurter Buchmesse berichtet. Da gab es auch eigentlich nur noch einen wirklich explizit rechten Verlag, den Karolinger Verlag aus Österreich. Bei dieser Messe, bei der Leipziger Buchmesse, war auch der nicht mehr anwesend. Das heißt, wir hatten jetzt noch 1-2 Verlage, die vielleicht ein bisschen damit kokettieren, dass sie sehr weit außerhalb des Mainstreams stehen, bei denen aber dann doch letztlich unklar ist, wie viel handfeste Ideologie dahinter steht. Also so richtig rechte Verlage, wie man das mal hatte mit dem Antaios Verlag von Götz Kubitschek oder ähnlichem, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und das erlebt man auch auf der Messe nicht mehr. Was es hingegen immer noch gibt, und ganz besonders auch dieses Jahr, sind die Verlage gegen rechts, die viele Veranstaltungen organisiert haben, die mit sehr bunten Plakaten auch aufgetreten sind, einer Plakataktion, die sie über die vergangenen Monate organisiert haben. Und mir kam das ein bisschen vor, als würden sie so Schattenboxen, weil eben die Gegner fehlten. Also diese tumultartigen Szenen, die man noch vor einigen Jahren hatte, wo sich dann die Demokraten mit den Rechten auseinandergesetzt haben und auch die Linken sich sehr stark engagiert haben, auch die Antifa ja da war, das gibt's eigentlich gar nicht mehr, das erlebt man nicht mehr.
Die rechten Verlage wollen ja eine Gegenmesse veranstalten im Herbst dann in Halle an der Saale. Nils, du hast ja auch angeguckt, sozusagen das komplette Gegenteil zu dem, worüber wir bisher gesprochen haben, also die politische Aufladung, die wir hier besprochen haben, sozusagen die Seite der reinen Unterhaltung, des reinen Eskapismus, Dark Romance, New Adult und solche Sachen. Da gab es, habe ich gehört, die längsten Schlangen auf der Buchmesse, ja?
Also die längsten weiß ich nicht. Ich hatte schon den Eindruck, dass dann so ein Sebastian Fitzek noch mal ein paar mehr Leute zu sich lockt, aber da gab es auf jeden Fall die nachhaltigsten Schlangen, also von dem allerersten Tag der Messe an. Ich war in der ersten Stunde da, da standen schon wirklich hunderte junge Frauen in den Schlangen dieser Dark Romance Stände. Das sind also so Erotikromane in den meisten Fällen, die jetzt auch nicht besonders literarisch aufwendig gestaltet sind, sondern eben in einem sehr hohen Frequenz rausgehauen werden. Die meisten traditionellen Verlage trauen sich auch gar nicht an diese Bücher, sondern die werden dann eben self-published, weil es da viel um Gewalt geht. Es werden Vergewaltigungen dargestellt, die im Zweifelsfall die Frauen dann auch noch genießen, die da die Protagonistinnen sind. Und ich habe dann mal ein bisschen in der Schlange rumgefragt und mich umgehört, was fasziniert euch eigentlich so daran? Und eine Antwort habe ich bekommen von Lucy und Amelie, die beide 18 Jahre sind.
Also viele denken, dass es nur für die Smut-Szenen eben so ist und dass wir das nur deswegen für die Smut-Szenen. Also ja, die Spice-Szenen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier sage.
So eine Bezeichnung, also man nicht gleich sagen möchte, dass es dann um Sex-Szenen und sowas geht. Das ist so eine Vereinfachung, sagen wir so.
Das denken halt viele, dass wir es nur dafür lesen oder für die Gewalt, die da drinnen vorkommt. Aber tatsächlich ist es eher so für die Art der Liebe, die da drinnen wieder gespiegelt wird und dass man so sich für diese eine Person entscheidet und eben alles für diese eine Person tun wird, weil das eben nichts mehr ist, was es bei uns in der Generation so häufig gibt. Und das ist eben das Schöne in diesen Büchern, dass es eben wirklich
so eine wahre Liebe noch so.
Ja.
Also, das ist so eine schöne Abwechslung von der Realität.
ja, eine schöne Abwechslung von der Realität, auch eben dieser schwierigen Beziehungen, die die jungen Menschen so zu führen haben, mit der Unzufriedenheit, die sie in ihren Beziehungskonstellationen haben. Und das trifft auf sehr großes Interesse, vor allem eben bei jungen Frauen.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie eigentlich deren jeweilige Realität aussieht, ob die überhaupt Freunde haben und feste Beziehungen. Das ist ja in der Generation ein großes Thema. Mhm. Also, wenn ich jetzt mal so sagen darf, mein eigener Sohn hat tatsächlich schon viele Jahre eine feste Beziehung und ich kenne aber auch viele junge Leute, die einfach ihn auch um sowas beneiden, weil es sowas einfach gar nicht mehr wirklich gibt und offensichtlich sehr stark in diese Dark Romance-Romane verlagert wird, diese ganzen Fantasien, die man so hat.
Ja, man muss sich das ja wirklich vorstellen, was dann diese wahre Liebe ist. Also das sind dann Männer, die Protagonisten sind Männer, die die Frau so sehr lieben, in Anführungszeichen, dass sie sogar ihren Konsens gar nicht mehr einholen, weil sie es so dringend wollen, den Sex, die Beziehung zu ihr, die Nebenbuhler umbringen, damit sie mit dieser einen Frau zusammen sein können. Also das sind schon, ist eine zumindest für mich sehr spezielle Art, das zu verarbeiten.
Na, auf jeden Fall. Und du sagst jetzt Frauen. Männer gab es da nicht in den Schlangen für Dark Romance und so weiter? Junge Männer?
Also sehr vereinzelt gab es junge Männer. Ich habe alle angesprochen, die ich getroffen habe am ersten Tag, als ich diese Töne eingeholt habe. Jeder Einzelne war leider nur die Begleitung und hat selber noch nie in so ein Buch reingelesen. Die waren aber alle immer ganz freundlich und haben gesagt, nein, kein Problem. Ich finde es nicht schlimm, dass meine Freundin das liest. Das ist ja nur Fantasie. Ja, aber abseits davon hatte ich auch den Eindruck, dass junge Männer auf dieser Buchmesse zumindest nicht besonders präsent waren. Also mir schien das insgesamt doch ein sehr weibliches Publikum zu sein. Ich sag mal, bei den Sachbuchverlagen hat man noch ein paar vereinzelt getroffen. Bei der Antiquariatsmesse, wo man dann die ausgeleierten Surkamp-Taschenbuchbändchen noch bekommen hat, auch da gab es durchaus so ein paar junge, theoriebegeisterte Männer. Abseits davon gab es aber, was jetzt so explizite Angebote für junge Männer angeht, eigentlich gar nichts. Im Gegensatz zu den jungen Frauen, für die es sehr, sehr viel gab.
Jetzt könnte man ja sagen, was ausgezeichnet wurde bei den Preisen der Leipziger Buchmesse. Am Donnerstagnachmittag wurden die vergeben und das ist ja immer so ein Höhepunkt der Messe, wenn diese drei Preise vergeben wurden. Wenn man da auf die Belletristik schaut, wurde ein Buch ausgezeichnet, das wahrscheinlich auch eher Frauen anspricht, weil es da um das Verhältnis Mutter-Tochter geht in Christine Bilkaus Roman Halbinsel, oder?
Genau, das ist ein Buch, in dem die Tochter zurückkommt zur Mutter, weil sie sozusagen eine Art Burnout hat. Und beide hatten sich eigentlich schon längst voneinander emanzipiert und nun müssen sie wieder miteinander zurechtkommen. Und das wird in diesem Roman entwickelt. Und die Christine Bilkau hat erzählt in ihrer Rede, die sie dann als Dankesrede gehalten hat, dass sie tatsächlich selber eine Tochter hat und dass es ihr ganz wichtig ist und auch der Person in dem Roman, ihrer Tochter mehr Zuversicht zu geben in dieser schrecklichen Welt. Also insofern ist dieser Roman auch Zeitgeist und geschrieben ist er schon auch sehr schön. Also Christine Bilkau ist ja als Autorin auch keine Unbekannte. Wobei ich, aber das sind natürlich auch die gesamten Diskussionen, tatsächlich nicht für Kracht, nicht für Wolf Haas, sondern am liebsten wäre mir Esther Dischereit mit ihrem Roman
Christian
gewesen.
Kracht und Wolf Haas waren auch nominiert, um das kurz zu ergänzen. Ja.
Ganz genau. Und zwar hat Esther Dischereit einen absolut eindrucksvollen Roman geschrieben über ihre Familiengeschichte, ihre jüdische Familiengeschichte. Und der ist wirklich ganz außergewöhnlich und sie hat erzählt, dass sie 10 Jahre lang versucht hat, einen Verlag zu finden, um dieses Buch unterzubringen. Also sie hatte auch eine große Zähigkeit an den Tag gelegt und der kleine Maro Verlag, der hat's dann, hat dann den Mut gehabt, dieses Buch zu machen und dem hätte ich es natürlich auch von Herzen gegönnt.
Wie heißt das Buch denn? Jetzt hast du uns alle so heiß gemacht.
Das ist jetzt ganz eigenartig. Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich ganz komisch gerade mal wieder mein übliches Blackout, was ich immer nach der Messe mache.
Ist der Maro Verlag googeln.
Genau. Ich glaube, 1000 Dollarscheine. Also ist es wirklich ganz eigenartig, dass ich gerade
Ein Haufen Dollarscheine.
So war es. Genau, das ist wirklich dieses Buchmessenphänomen, dass plötzlich die Namen im Kopf irgendwie durcheinander gehen. Aber was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte, weil das so ein Beispiel ist, der Maro Verlag für viele andere unabhängige Verlage, die so mutig sind und so tolle Perlen entdecken. Ich habe also auf dieser Messe auch sehr, sehr viel mich in der Halle 5 bei den Unabhängigen herumgetrieben und wieder mal festgestellt, dass das wirklich nochmal eine ganz besondere, keine Nische, aber noch ein besonderes Phänomen in unserer Literatur- oder Verlagslandschaft ist, dass es immer noch so viele von denen gibt, die das mit großem Engagement machen und wirklich immer großartige Bücher entdecken, die dann, wenn sie berühmt werden, die Schriftsteller, natürlich an die größeren Verlage weitergegeben werden.
Ich muss aber auch sagen, dass die Preise, die in den anderen Kategorien vergeben wurden, bei den Preisen der Leipziger Buchmesse, dann viel mehr auf der Linie waren, über die wir hier am Anfang gesprochen haben, also des genauen Blicks auf die Gefahren für die Demokratie. Ich will mal kurz den Namen sagen. Irina Rastorgueva für ihr Buch Pop-up-Propaganda, Epikrise der russischen Selbstvergiftung. Da gab es den Preis in der Kategorie Sachbuch. Und Thomas Weiler als Übersetzer wurde ausgezeichnet für das Buch Feuerdörfer, Wehrmachtsverbrechen in Belarus, Zeitzeugen berichten. Eine letzte Frage. Die Buchmesse ist die Buchmesse und ringsherum gibt es aber ja dieses riesige Lesefest Leipzig liest und es gibt als Teilmesse die Manga Comic Con, also da ist noch jede Menge mehr los immer in diesen Tagen, wo man so auch so der ja, literarischen oder überhaupt der Büchergesellschaft Deutschland den Puls fühlen kann. Wie habt ihr dieses Drumherum denn erlebt in Leipzig?
Also ich bin dann doch noch abends in der Stadt unterwegs gewesen, weil ich wirklich Leipzig für diese Orte liebe, die es da gibt. Also zum Beispiel das Gastland Norwegen hatte seinen Ort in der Schaubühne Lindenfels. Und das ist wirklich so ein ganz tolles, altes, uriges Theater. Wunderbar. Und da kann ich auch beiläufig erwähnen, dass natürlich das Gastland Norwegen auch ganz wunderbar auf dieser Messe funktioniert hat und einen tollen Auftritt gehabt hat. Auch sehr, sehr gut besucht waren sämtliche Veranstaltungen. Ja, und dann gibt es natürlich diese wunderbare Balkannacht, die im UT Konnewitz, einem alten Kino, das völlig verfallen ist, stattfindet. Die war auch komplett überfüllt, da bin ich nicht reingekommen. Stattdessen bin ich dann ins NATO gegangen, auch so ein alter Vorstellungsort. Und da lasen vier Leute, von denen ich noch nie was gehört hatte, die aber auch wunderbare Texte vorgelesen haben. Oh Gott, ich merke gerade, ich benutze das Wort wunderbar ein bisschen zu oft, Entschuldigung. Die auf jeden Fall fantastische Texte vorgelesen haben. Also man kann eben, oder Moritz Bastei, da kommen dann eben diese vielen jungen Autoren zu Wort. Und überall sind diese tollen Orte, die sich dann auf der einen Seite und dann eben auch immer wieder die Möglichkeit, jenseits von diesen vielen Promis, die ja auf dieser Messe vertreten sind, so Perlen zu entdecken und Autoren, von denen man noch nie was gehört hat.
Du hast auch noch einen kurzen Ton von einem der norwegischen Stars für uns, von Erik Fosnes Hansen. Ne? Worum geht's da?
Das ist ein kleiner Ratschlag von Erik Fosnes Hansen, der normalerweise Romane schreibt, aber in diesem Fall ein Gedicht geschrieben hat.
Schau öfter Richtung Norden. Lauf gegen den Wind, da kriegst du rötere Backen. Finde den unwegsamen Pfad, halt ihn. Er ist kürzer. Nord ist besser.
Nord ist besser. Gut, wenn das jemand aus Norwegen sagt, es wissen muss. Wie war es bei dir, Nils, mit den Dingen außerhalb der eigentlichen Messe?
Die waren für mich fast nicht existent. Also ich hatte, anders als die liebe Kollegin von Oppen, überhaupt keine Kraft, nach diesen Tagen auch noch dann abends
in solche
kleinen Indie-Veranstaltungen zu besuchen. Ja. Aber es klingt so, als hätte ich da einiges verpasst. Also nächstes Mal nehme ich mir noch einen Energy Drink mit.
Ich möchte jetzt apropos Gedichte noch was nachreichen. Wir hatten ja vorhin kurz die Irina Cilic im O-Ton gehört mit der Anmerkung, dass eben in der Ukraine Gedichte gerade ganz angesagt sind. Und ich möchte noch ergänzen, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, dass es in der Ukraine tatsächlich auch so ist, dass es eine richtige Fankultur gibt. Also dass junge Leute ihre absoluten Fans sind von bestimmten Dichtern und die fahren tatsächlich auch nach Osten und in die wirklich hart umkämpften Städte wie Kharkiv und machen da Aufführungen. Also das war mir noch ganz wichtig, kurz zu erwähnen.
Ja, beeindruckend, was für eine Rolle Lyrik da spielt, gerade in diesen Zeiten in der Ukraine. Das war die Leipziger Buchmesse 2025. Ich danke für diesen unermüdlichen Einsatz in den letzten vier Tagen und heute Vormittag Stefanie von Oppen und Nils Schniederjan aus unserer Bücherredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Beide ganz herzlichen Dank. Und mehr zur Messe und zu den Büchern des Frühjahrs finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage. Da gibt es noch jede Menge mehr an Sendungen und Berichten auf deutschlandfunkkultur.de. Der Titel eines neuen Buches behauptet, ein Apfel macht gesund, drei Äpfel machen eine Fettleber. Darauf ist unser Titelsammler Hans von Trotha gestoßen bei seiner Suche nach besonders auffälligen, besonders komischen oder auch missratenen Titeln für die Auszeichnung mit unserem Buchtitel Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Worte, die die Welt beherrschen. Das sind Buchtitel zwar nicht unbedingt gleich, aber unsere Wahrnehmung von der Welt prägen sie schon ein bisschen mit, weil diese Welt in jedem Buchtitel auf den Punkt gebracht wird. Pointiert eben, je nach Thema anders. Und jeder Titel formuliert ein Versprechen. Wie der Atlas der unbegangenen Wege. Oder und ob das geht? Ausrufezeichen. Oder die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Oder als aktuelles 3-in-1, Sylt oder Selters, Sylt oder Solo, Sylt oder Sahne. Zwei klassische Wenn-Titel bietet die aktuelle Mops-Liste. Das schlichte Wenn Ende gut, dann alles. Und das entomologisch raffinierte, die Verbrechensaufklärung im Auge habende, Wenn Insekten über Leichen gehen. Apropos Leichen. Der Tod macht Urlaub in Schweden. Das haben wir uns schon gedacht. Pragmatisch hilfreich kommen daher der Mörderfinder, das Muster des Bösen und sozusagen die Gegenseite, How to Kill a Guy in 10 Ways. Alte Gewissheiten werden auf den Kopf gestellt. Nicht nur durch Der Mörder ist selten der Gärtner, sondern auf jeden Fall auch durch Das Schweigen der Kegelrobben. Krass ist das neue Gut. Machen ist wie wollen, nur krasser, hieß es vor 10 Jahren auf der Mopslist. Daraus wird jetzt, älter werden ist wie jung sein, nur krasser. Mal sehen, was da noch kommt. Übrigens in diesem Zusammenhang, ein Apfel macht gesund, drei Äpfel machen eine Fettleber. So schnell kann's gehen. Ob zufällig oder nicht, als sei es ein Paket, kommen zusammen, Erziehung war gestern und mein Kind macht, was es will. Was das Fluchmalbuch für gestresste Erzieherinnen erklären könnte mit dem Titel Aramsamsam am Arsch. Oft formulieren Titel große Fragen, wie denkst du noch oder lebst du schon? Manchmal werden aber auch Antworten auf oder gar Lösungen für solche Fragen in Aussicht gestellt, wie in 63 Lösungen für unerhörte Fragen des Alltags. 63? Der Mops des Monats geht an einen anderen Versuch in dieser Richtung. Auch ein Antwort auf Fragenbuch, nicht ganz so selbstbewusst, aber deswegen vielleicht umso ehrlicher. Nicht nur 63, gleich 101 Fragen werden da beantwortet. Existenzielle Fragen, wie der Untertitel verspricht. Und ihre, Zitat, entlastenden Antworten. Da ist man natürlich gespannt. Der Mops des Monats März geht an. Ich weiß es doch auch nicht.
Das war jetzt nicht abgesprochen, das passt aber sehr gut, denn dieses Buch, ich weiß es doch auch nicht, 101 entlastende Antwort auf existenzielle Fragen. Um dieses Buch geht's morgen hier in der Lesart. Dann habe ich die Autorin des Buches zu Gast, mal Reike Kaiser, und dann schauen wir uns ihre entlastenden Antworten genauer an.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um die Liebe im Zeitalter der Dampfmaschine, in der Ära der Elektrizität. Da geht es drum in einem der größten polnischen Romane, im Roman Die Puppe von Bolesław Prus. Vor 70 Jahren wurde dieser Roman zuletzt ins Deutsche übersetzt. Jetzt gibt es aber eine neue Übersetzung, und mit der können wir uns jetzt die Liebe im Zeitalter der Elektrizität genauer anschauen. Denn der Kritiker Maximilian Mengeringhaus hat Die Puppe für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sagen Sie uns doch bitte erstmal kurz, Bolesław Prus, den werden bei uns nicht so viele kennen, obwohl großer polnischer Autor. Was ist das für ein Schriftsteller?
Das ist einer, der von seinen Landsleuten zu Lebzeiten schon sehr verehrt wurde. Als er gestorben ist, 1912, haben wirklich Tausende den Begräbniszug mit begleitet. Und das Faszinierende bei Bolesław Prus ist, dass da eigentlich am Anfang nicht viel für sprach, denn der ist 1847 in so verarmten Landadel reingeboren worden, ist mit nicht mal 10 Jahren schon vollweise gewesen, hat dann als Jugendlicher bei den Januaraufständen gegen das Zarenreich teilgenommen, wurde verwundet, inhaftiert und schlägt sich dann mit Gelegenheitsjobs durch, muss aufgrund großer Geldsorgen immer wieder seine Studien abbrechen. Und aus dem Nichts beginnt dann irgendwann in den 1870er Jahren so eine kometenhafte Karriere als Journalist Und ab Mitte der 1880er Jahre schreibt er dann 4 große Romane und die zementieren dann so seinen Ruf als modernen europäischen Klassiker. Einer davon ist Die Puppe von 1890, da ist das in Buchform erschienen und das handelt von der tragischen Liebe des Kaufmanns Stanisław Wokulski zur adligen Isabella Wenska.
Ja, jetzt fast erstaunlich, wenn du erzählst, was alles passiert ist im Leben dieses Mannes, dass er sich dann so konzentriert auf dieses Liebesthema in diesem Großroman. Was für eine Art Liebesroman ist das denn?
Also erstmal relativ typisch fürs 19. Jahrhundert, nämlich ist es die Geschichte einer Mésalliance, also einer nicht standesgemäßen Beziehung. Das kennen wir vielleicht noch von Fontane. Baron liebt Schneidermamsell, passt alles nicht so richtig zusammen. Bei Proust ist es jetzt so, dass der sozial Niedere der Mann ist. Und zwar nämlich Stanisław Wokulski, der ist eigentlich Galanteriewarenhändler, macht dann aber im russisch-osmanischen Krieg von 1878 ein Vermögen mit Spekulationen an der bulgarischen Front. Aber das Vermögen, was er dadurch gewinnt, kann seine Herkunft nicht verwischen. Und selbst die abhängige Oberschicht, die sich immer wieder Geld bei ihm leihen muss, betrachtet ihn weiter als einen Emporkömmling, als einen Parvenu. Und das ist auch im Falle von Isabella so, was besonders tragisch ist, weil Wokulski von dieser jungen Frau tatsächlich besessen ist. Also all sein Streben, all sein Denken und Handeln gilt nur noch ihr und der Frage, wie kann er sie erobern? Und dafür opfert er mit der Zeit seine Prinzipien, zum Beispiel unterstützt er ihren bankrotten Vater, wieder besseres Wissen eigentlich. Er nimmt an Salons teil, die er verachtet. Also diese Liebe zu dieser jungen Frau macht ihn tatsächlich blind für die ganzen Widersprüche, in die er sich verstrickt.
Und jetzt hat dieser Roman 1200 Seiten, stolzer Umfang also. Geht es da komplett um diese Liebesgeschichte auf all diesen Seiten?
Nein. Und das hat seinen Grund im Entstehen, denn auch wiederum typisch fürs 19. Jahrhundert, das ist ein Fortsetzungsroman gewesen. Der ist 1888 begonnen worden und erstreckt sich dann über so wöchentliche Kolumnen über 2 Jahre. Damit diese Kolumne natürlich erhalten bleiben kann und man ein bisschen damit Geld machen kann als Autor, wird die Handlung immer so ein bisschen verschleppt und rausgezögert. Das Tolle an Proust ist jetzt aber, dass das ein Mann mit wirklich mannigfaltigen Interessen war, also naturwissenschaftlich, geschichtlich, politisch. Und diese Exkurse unterfüttern dieses Buch. Also da geht es dann wirklich auch um zum Beispiel die erträumte Rückkehr eines 4. Bonaparte, der Polen wieder die Unabhängigkeit bringen kann. Der Sozialismus steigt auf. Man hat Warschau in so einer kapitalistischen Transformation, Industrialisierung, Technisierung, Imperialismus. All das greift Proust auf. Die Liebesgeschichte, um die es quasi vordergründig geht, die ist dagegen eigentlich eher banal.
Und was würden Sie sagen, was macht dieses Buch jetzt interessant für jemanden, der das heute liest? Wie war es bei Ihnen?
Also Sie haben es ja direkt am Anfang gesagt, das ist in der Tat einer der bedeutendsten polnischen Romane, nicht nur des 19. Jahrhunderts. Und es gibt eigentlich keine bessere Zeit als die jetzige, finde ich, um so ein bisschen die klassische Literatur unserer Nachbarländer wiederum kennenzulernen. Vor allen Dingen, weil wir hier in diesem Roman sehen, wie diese polnische Kultur in der Zange zwischen neu gegründetem Deutschen Reich und russischem Zarenreich immer wieder aufgerieben wird. Ich will gar nicht die Längen verschweigen, die dieses Buch hat und auch ein paar Konstruktionsfehler, die man sehen kann, aber je tiefer ich da wirklich reingesunken bin, desto mehr hat mich das an Moby Dick erinnert.
Aha.
Und das ist spannend, weil ne, da haben wir eigentlich quasi einen Seefahrerroman, aber das ist auch kein klassischer Schmöker. Da ist ja die Spannung auch eher abseits des Plots. Und so ist das hier auch bei der Puppe. Das ist keine Schmonzette, sondern eher ein Abgesang auf die Romantik, in dem sich wirklich dieses ganze Jahrhundert total verdichtet. Und wenn man manchmal Romane als Panoramen beschreibt, dann hat es immer so ein bisschen was Statisches von einem Wandteppich. Hier kann man sagen, die Puppe, das ist echt ein Kaleidoskop. Da wird man so durch diese Umbrüche des 19. Jahrhunderts durchgewirbelt.
Und noch kurz zur Übersetzung. Wir reden ja hier aus Anlass der Neuübersetzung der ersten nach 70 Jahren. Liest sich die neue Übersetzung auch wie neu?
Ja, dafür gibt es ein eingespieltes Tandem. Das ist Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein. Die haben das, wenn man das so kursorisch vergleicht mit der alten Ausgabe, mit viel Witz und Frische übertragen. Das ist rundum flüssiger. Einziger Wehmutstropfen ist ein bisschen, dass die Ausgabe dem historischen Voraussetzungsreichtum nicht wirklich gerecht wird. Hier fehlt ein Nachwort und Anmerkungen. Stattdessen gibt es so einen 80-seitigen Essay von Olga Tokarczuk. Der ist aber ziemlich selbstbezüglich. Ich finde das leider vom Verlag eine verschenkte Chance, denn es ist ein tolles, reichhaltiges Buch, eine packende Übersetzung. Leider in einer mittelmäßigen Edition.
Das Buch Die Puppe von Bolesław Proust, jetzt neu übersetzt von Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein, wie gesagt mit einem Essay von Olga Tokarczuk, erschien im Kamper Verlag mit 1232 Seiten. 48 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank an unseren Kritiker Maximilian Mengeringhaus.
Straßenkritik.
Ich heiße Manuel Kick. Ich wohne seit 2 Monaten in Berlin-Schöneberg. Ich habe therapeutisch gearbeitet die letzten Monate in einer psychosomatischen Klinik. Und ich lese ein Buch, heißt Strangers Drowning, Voyages to the Brink of Moral Extremity von Larissa McFarquhar. Und dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, wieso wir Leute, die Gutes tun wollen, wieso wir denen oft ein bisschen skeptisch erstmal gegenüberstehen und die kritischer betrachten als Menschen, die das nicht versuchen und wo das herkommt. Und dafür erzählt dieses Buch Geschichten von Menschen, die sehr extreme Sachen gemacht haben. Also zum Beispiel das meiste von ihren Sachen verschenkt haben, um dann irgendwo in Slums als Krankenschwestern zu arbeiten. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gerade bei dem Buch. Ich finde es super spannend, ich finde es richtig spannende Geschichten und es ist nicht nur ein schönes, wertvolles, einsichtsreiches Buch, sondern auch eins, das, glaube ich, wirklich Relevanz hat.
Das war Manuel Kick, der liest in Berlin Strangers Drowning, das Buch von Larissa McFarquhar. Gibt es wohl bisher nur auf Englisch im Penguin Verlag, ist ein Taschenbuch erschienen mit 336 Seiten. Das gibt es für 13,50 Euro. Für viele ist Anne Enright die bedeutendste Schriftstellerin Irlands in unserer Zeit. Für ihren Roman Das Familientreffen wurde Anne Enright mit dem hoch angesehenen Booker-Preis ausgezeichnet. Und bei uns ist gerade ihr neuer Roman Vogelkind erschienen. Ein Buch, in dem es von Vögeln nur so wimmelt, deutet der Titel ja schon mal an. Mein Kollege Tobias Wenzel, der hat Anne Enright besucht in ihrem Wohnort in der Nähe von Dublin für ein Gespräch über Kühlschränke und Mutterschaft, über unsere krisengeschüttelte Welt und natürlich auch über Vögel.
Sandy Cove, ein Vorort von Dublin.
Hallo.
Anne Enright bittet herein. Eine schwarze Hündin nimmt aufgeregt einen Ball ins Maul.
Sie will sagen, das ist mein Ball, nicht deiner.
Yeah. Good dog.
Guter Hund.
Ein Gummibaum im Wohnzimmer. Wir setzen uns an einen Kamin. Ich überreiche Anne Enright einen Briefumschlag. Eine aufklappbare Geschenkkarte mit dem Foto eines Zaunkönigs.
I like that one. That's very sweet.
Die gefällt mir. Da ist er. Wunderschön. Als ich gerade die Arbeit am Roman Vogelkind beendet hatte, ist der Zaunkönig in meinen Garten geflogen und hat dort ein Nest gebaut. Ich konnte es nicht glauben.
In Enrights Roman hat der fiktive irische Dichter Phil ein Gedicht über den Zaunkönig geschrieben und seiner Tochter Carmel gewidmet. Die aber erträgt es nicht, die Lyrik ihres berühmten, aber rücksichtslosen Vaters zu lesen, der sie und ihre Mutter einst verlassen hat. Carmels Tochter Nell liebt dagegen die Lyrik ihres verstorbenen Großvaters und lässt sich sogar einen Zaunkönig auf die Hand tätowieren. Der romantischen Nell, die mit Vögeln auch Liebe assoziiert, wird allerdings klar, dass Menschen selbst in der Liebe nicht zu einer Einheit verschmelzen. Wir gehen nicht durch die gleiche Straße wie der Mensch an unserer Seite, sagt sie.
Everyone who's been in a long relationship realizes the difference between what they see and what their partner sees.
Jeder, der in einer langen Beziehung gewesen ist, bemerkt den Unterschied zwischen dem, was man selbst sieht, und dem, was wiederum der Partner sieht. Ich zum Beispiel sehe oft nicht, wenn der Kühlschrank leer ist. Und mein Mann sieht nicht, wenn Blumen in der Vase Wasser brauchen. Er sieht nicht die Blumen. Und ich sehe nicht, dass kein Käse mehr da ist. Wir haben sehr unterschiedliche Sehsinne.
Als junge Frau in Dublin sucht Nell, die Reiseberichte über Orte schreibt, die sie gar nicht kennt, ihren Platz in der Welt und leidet unter ihrem grausamen Freund. Carmel wiederum hat das Gefühl, Nell eine schlechte Mutter gewesen zu sein. Und Anne Enright? Was für eine Mutter ist sie ihren Kindern, die man auf einem Foto hinter dem Gummibaum erahnt?
Yeah, that's a very personal question, Tobias.
Nun, das ist eine sehr persönliche Frage. Wir verstehen uns sehr gut, aber manchmal bin ich ungeduldig mit Ihnen. Ich bin nicht der Typ für endlose Liebenswürdigkeiten. Mutter zu sein ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Meine Antwort ist, ich bin keine schlechte Mutter. Ich habe gute Absichten und in der Praxis bin ich gut genug.
In der Schreibpraxis hat sich Anne Enright mit Vogelkind selbst übertroffen. Diesem klugen, allein schon wegen der familiären Gewalt ernsten, aber auch oft komischen Roman. Jeder Satz sitzt hier. Schreiben mache sie glücklich, erzählt Enright. Aber gerade hat sie ein Problem.
In diesem Jahr habe ich noch keine Belletristik geschrieben. Zum ersten Mal seit 30 Jahren. Ich glaube, das liegt an der weltpolitischen Lage. Sie blockiert meine Vorstellungskraft. Was etwa in der Ukraine und in Gaza passiert und das Erstarken der Rechten, all das beeinträchtigt sicherlich meine Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Der Moment fühlt sich größer an als das, was ich ihm entgegenhalten kann.
In dieser Stimmung soll das Interview nicht enden. Drum suchen wir lieber schnell nach dem Zaunkönig, den Nell im Buch auch mit Glück verbindet. Im Garten der Autorin beißt Hündin Sally leidenschaftlich auf einen Stock.
That's a wren's nest up there in the shed.
Das hier oben im Schuppen ist ein Zaunkönignest. Ich habe mal einen ganzen Tag lang versucht, das Zaunkönigpaar mit meiner Handykamera einzufangen. Die beiden sind so schnell hin und her geflitzt.
Ann Enright ist schon auf dem Weg zurück in die Küche, als sie sich noch einmal zum Garten umdreht.
Da, sehen Sie diesen kleinen Vogel da hinten rechts vom Busch. Winzig klein. Jetzt ist er weg. Das war ein Zaunkönig. Könnte einer gewesen sein. Ich möchte ja nicht Ihre deutschen Hörer enttäuschen, indem ich keinen Zaunkönig zu bieten habe.
Could have been. I don't want to disappoint your German listeners by not having a wren.
Ann Enright mit einer möglichen Zaunkönig-Sichtung in ihrem Garten in Irland. Tobias Wenzel hat die Schriftstellerin besucht und ihr neuer Roman Vogelkind, der wurde von Eva Bonnet aus dem Englischen übersetzt, ist bei Penguin erschienen mit 304 Seiten. Der Preis für das Buch 24 Euro.